ARD Sounds.
Gewalt beginnt nicht erst mit dem Schlag, mit der Faust. Gewalt zeigt sich zum Beispiel in Worten, in Kontrolle, in Grenzverletzungen. Und auch in Sachsen steigen die Zahlen. Aber die Frage ist doch, warum sehen wir so oft weg? Was können wir im Ernstfall tun und auch vorher schon? Dynamiken, Hilfsangebote und darüber, wie ein Alltag ohne Gewalt möglich wird, darüber sprechen wir heute hier in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt von MDR Sachsen. Und diesen Podcast finden Sie jede Woche neu in der App ARD Sounds. Und das sind unsere Gäste. Ronja Menzen von Wegweiser e.V., das ist das Schutz- und Beratungszentrum Land in Sicht im Landkreis Leipzig. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ulrike Böhm ist bei uns von Bellis e.V. Sie ist Fachärztin und Sachverständige für Rechtsmedizin in Leipzig. Und dieser Verein Bellis e.V. in Leipzig bietet Erwachsenen, Betroffenen von sexualisierter und häuslicher Gewalt sowie begleitenden Bezugspersonen und Fachkräften Unterstützung an. Schönen guten Abend.
Guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Und dann, kurz nach 7, wird uns noch Lisa Rechenberg zugeschaltet werden von der Landesarbeitsgemeinschaft Gewaltfreies Zuhause Sachsen e.V. Ich würde ganz einfach mal, also bis dahin sind wir sozusagen alleine, ich würde Sie erst mal fragen wollen, wann sprechen Sie in Ihrem ganz beruflichen Umfeld von Gewalt? Wo geht es bei Ihnen los? Frau Menzen, wollen Sie anfangen?
Ich würde sagen, Gewalt geht los, wenn es Gewalt ist. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt, also weil es wird ja öfter gedacht, es gibt so Graubereiche, das könnte vielleicht Gewalt sein. Aber ich würde sagen, es gibt einfach Gewalt und es gibt nicht Gewalt. Und wir haben aber gerade in dem Bereich der psychischen Gewalt dafür noch kein richtiges Verständnis. Also wir haben als Gesellschaft nicht gelernt, was psychische Gewalt ist. Und ich denke, das hängt am großen Teil damit daran, dass es auch strafrechtlich noch nicht sozusagen als ein Tatbestand überhaupt, es gibt es nicht. Also es gibt unterschiedliche kleine Straftatbestände, sowas wie Mobbing, Nötigung, Stalking, aber wir können nicht sagen, okay, wir äquivalent zur körperlichen Gewalt zeigen wir psychische Gewalt an. Mhm. Und ich denke daran, deswegen haben wir oft das Gefühl, wo fängt es eigentlich an? Aber ich denke, man könnte eigentlich sagen, okay, eine Beleidigung ist eine Beleidigung, das ist einfach psychische Gewalt.
Und da geht's schon los. Was verstehen Sie noch unter psychischer Gewalt? Weil es gibt sicherlich eine ganze Menge Leute, die damit zum Glück noch nichts zu tun hatten. Man hört das immer so schnell, diese pragmatischen Begriffe, sachlichen Begriffe, psychisch und physisch. Was verstehen Sie noch unter psychischer Gewalt?
Ich denke, das, was alle so kennen, ist so der vermeintliche Witz, so das kleine Sticheln am Rande. Auch hier würde ich sagen, das ist psychische Gewalt, weil wir wissen quasi nie, auf welchen Nährboden fällt dieser Witz. Das heißt, ich würde sagen, so ein kleiner Witz am Rande ist sowas wie, als würde jemand an mir vorbeilaufen und mir mal eben so eine hauen.
So weit gehen Sie schon.
Ich würde
ja?
sagen, das ja. ist äquivalent zu sehen. Weil es kann natürlich sein, dass wir sozusagen einen Witz über etwas machen, was wir gut verpackt haben, wo wir halt uns sicher fühlen, obwohl es eine Wundestelle von uns ist. Aber im Zweifel weiß unser Gegenüber das ja nicht. Und in dem Fall kann es natürlich sein, dass es auf eine sehr sensible Stelle trifft und vielleicht ein Trauma wieder hochholt, was gut verpackt war. Oder halt auch einfach nur so zu Stress führt sozusagen.
Und diese Aber das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, man macht lieber keine Witze mehr.
Genau, es würde ich auch empfehlen sozusagen, wenn man die Person nicht kennt, dann macht man keine stichelnden Witze. Genau, weil man, ich denke sozusagen, um diese Witze machen zu können, also ich bin jetzt keine Verfechterin, sagte, du darfst nie mal ein bisschen sticheln, aber ja. ich denke, dafür muss man sein Gegenüber wirklich sehr, sehr gut kennen. Und in dem Fall ist das völlig okay, weil dann kann man auch drüber sprechen. Aber sobald man sich nicht kennt, sollte man davon wirklich absehen. Weil einmal gibt es da natürlich persönliche Grenzen, die man überschreiten kann, aber dann gibt es natürlich auch noch den Bereich der intersektionalen Diskriminierung, wo dann ganz viele unterschiedliche Arten von Betroffenheiten reinspielen. Und da muss
das
man.
Das müssen Sie uns nochmal erklären.
Intersektionale Diskriminierung bedeutet, also es gibt quasi, man kann ja sagen, ich bin rassistisch diskriminiert oder sexistisch diskriminiert, sage ich jetzt mal. Und bei intersektionaler Diskriminierung geht man davon aus, dass sich diese Diskriminierungsformen nicht aufaddieren, sondern dass es quasi eine Verschränkung gibt, dass ich quasi als weiße Frau bin ich sexistisch diskriminiert und als schwarze Frau bin ich sexistisch und rassistisch, was eine besondere Ausprägung sozusagen der Diskriminierung ist.
Hm. Hört sich erstmal sehr kompliziert an. Vielleicht kommen wir dann nochmal ins Detail mit Beispielen. Mhm. Das mhm. wäre, glaube ich, in dem Zusammenhang sehr wichtig. Frau Böhm, ich möchte aber trotzdem Sie zuerst mal fragen. Sie sind Fachärztin und Sachverständige für Rechtsmedizin in Leipzig. Wo beginnt bei Ihnen Gewalt?
Also im beruflichen Umfeld beginnt bei mir Gewalt, indem ich eben körperliche Merkmale, die also Verletzungsfolgen dokumentiere. Das sind dann schon sichtbare Male der Gewalt.
Können Sie die immer eindeutig zum Beispiel zuordnen? Ja?
Das klassische blaue Auge oder die Spuren im Gesicht, die man sieht, wenn man eine Ohrfeige bekommen hat, eine starke. Oder Würgemale am Hals, Griffhämatome am Oberarm, ähnliche Sachen. Also das sind so typische Verletzungen, die bei körperlichen Auseinandersetzungen entstehen und eben in diesem Sinne jetzt hier bei häuslicher Gewalt. Es kann zu Verstauchungen, Verrenkungen von Gliedmaßen kommen, ausgerissene Haare und so weiter. Das sind also körperliche Folgen von Gewalt. Und ich sehe natürlich die psychische Gewalt nicht, ne? Aber ich weiß aus meiner langjährigen Berufserfahrung, dass halt körperlicher Gewalt im Prinzip immer psychische Gewalt vorausgeht. Also das eine kann man, also man kann psychische Gewalt von körperlicher trennen. Also nicht jede psychische Gewalt muss zu körperlicher Gewalt führen, aber es gibt nie körperliche Gewalt, ohne dass es vorher nicht auch psychische Gewalt gegeben hat. Also im Partnerschaftsverhältnis. Und da sprechen wir ja heute drüber. Mhm. Ich würde noch ergänzen vielleicht zu dem, was du vorhin gesagt hast, Ronja, auch so Dinge im täglichen Zusammenleben. Ich glaube, so psychische Gewalt beginnt bei Respektlosigkeit. Also wenn ich dem Partner oder der Partnerin gegenüber nicht den nötigen Respekt aufbringen. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich dich ständig frage, warum kommst du jetzt erst zu Hause? Wo warst du die ganze Zeit? Mhm. Mit wem hast du gerade telefoniert? Oder das Handy kontrolliere so. Das sind also schon Handlungen, die sind, das ist keine körperliche Gewalt, aber das ist schon eine Einengung.
Kontrolle,
eine Machtausübung auch. Und oder man zum Beispiel, wenn man die Partnerin oder auch den Partner, das muss man wirklich sagen, ständig vergleicht. So, also die Frau von meinem Arbeitskollegen, die macht das viel besser. Oder der und der kann viel besser kochen oder irgendwie so etwas. Also und das immer und immer und immer wieder. Das ist schon auch psychische Gewalt. Ne? Und das kann einen zermürben und das ist auch respektlos. Ne? Und das ist mein Begriff so von psychischer Gewalt, der eine. Und der andere ist der, dass eben, warum sehen wir das nicht? Weil wir natürlich nicht in den Familien drin sind. Also wir sind ja keine Zeugen. Aber jetzt, wenn wir das auf das öffentliche Gesundheitswesen übertragen und wirklich mal gucken, wie viele Depressionen, wie viele Magen-Darm-Erkrankungen, wie viele Essstörungen und andere Krankheiten
damit einhergehen,
vielleicht auch Folge davon sind, weil man eben sprichwörtlich immer was in sich reinfrisst. Ne? Also immer diesen Ärger und diese Verletzung und dann eben der Körper zeigt es dann eben mit einer Depression oder mit einer absoluten Gewichtszunahme oder mit einer Essstörung in die andere Richtung. Ne? Also das sehen wir schon häufig und es gibt ein bestimmtes medizinisches Fachgebiet, das heißt Psychosomatik, und dort sieht man schon viele Patienten und Patientinnen, vor allen Dingen, die eben diese dauerhafte psychische Gewalt, die in der Beziehung ist, dann eben über den Körper, der Körper bringt das zum Ausdruck.
Sie sind jetzt Fachärztin und Spezialistin. Haben das alle Ärzte auf dem Schirm, wenn man mit solchen Symptomen kommt, dass da auch Gewalt im Spiel sein könnte?
Das ist schon bekannt. Ne? Ja. Das ist sicher nicht jetzt, das ist gerade im Wandel, muss man sagen. Ne? Mhm. Also man weiß, dass dieser ganze Gewaltbegriff, der Gewalt, naja, dass es Gesetze gibt und so weiter, das gibt es ja alles noch nicht so lange. Ne? Also das ist, Kindesmisshandlung als Begriff gibt es seit den 1950er Jahren, Gewalt in der Familie vielleicht seit den 1980er oder 90ern. Ne? Das Gewaltschutzgesetz haben wir seit 2000, haben wir vorhin drüber gesprochen. Also das sind ja alles relativ neue Sachen und die Folgen dieser, dieser Gewaltformen zu studieren und zu analysieren und auch statistisch aufzuarbeiten, das hängt natürlich immer noch mal 10 Jahre hinterher. Deswegen, man weiß es jetzt, man fängt jetzt an, darüber auch nachzudenken und das auch durchaus zu beschreiben. Es gibt viele Studien darüber und es gibt Einzelarbeiten und so weiter. Aber dass es jetzt schon richtig durchdrungen ist und Bestandteil des medizinischen Curriculums, also davon sind wir noch weit entfernt. Mhm.
Ich möchte übrigens allen, die uns zuhören, anbieten, sich bei uns zu melden, wenn sie A, das Bedürfnis haben, etwas loszuwerden oder wenn sie spezielle Fragen haben an unsere Expertin hier im Studio. Sie können das auch gerne anonym machen. Ich gebe Ihnen die Telefonnummer, das ist die 0800 637 7272 oder Sie schreiben uns ganz bequem in der MDR Sachsen App. Ich wollte Sie als nächste Frage stellen, mal sehen, ob wir das jetzt gleich noch schaffen, warum sich die Zahlen so erhöht haben. Ich habe ein paar Beispiele rausgesucht, damit auch jeder, der sich mit diesem Thema jetzt noch nicht beschäftigt hat, sieht, was da in diesem Punkt draußen los ist. In Beziehungen bleibt Gewalt oft verborgen. Eine neue Studie zeigt eine hohe Dunkelziffer. Nur wenige Betroffene erstatten Anzeige. Körperliche Gewalt erfahren demnach 18% der Frauen und 14% der Männer. Das ist ja fast ein Fünftel, also zumindest bei Frauen. Jede fünfte Frau. In Deutschland wurden im Jahr 2024 16.354 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch angezeigt. Ist das mehr oder weniger, Frau Böhm, als in den letzten Jahren?
Ich vermute mehr, aber ich kenne die Statistiken jetzt nicht im Einzelnen.
Okay. Alle 2 bis 3 Tage tötet ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin. Fast jeden Tag gibt es einen Tötungsversuch. Und nur ein Bruchteil der Taten wird polizeilich bekannt. Die Anzeigequoten liegen bei den meisten Gewaltformen unter 10%.
Ich denke immer erstmal, wenn die Zahlen steigen, so ganz generell, dass das eine positive Entwicklung ist, weil ich persönlich nicht davon ausgehe, dass die Zahlen, also dass die Fälle steigen, sondern eher, dass sich Menschen halt mittlerweile trauen, rauszugehen damit und zu sagen, so hey, bei mir ist was los, ich brauche Unterstützung. Mhm. Oder halt auch anzeigen und sich das trauen. Und ich denke, ein großer Teil davon hängt damit zusammen, dass wir halt in den letzten Jahrzehnten halt diese Entwicklung, die wir gerade schon mal angesprochen hatten, zum Beispiel 1997 wurde Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Das heißt, davor war es überhaupt gar keine Straftat. Seitdem ist es eine, aber bis das quasi erstmal in der Gesellschaft ankommt und auch als eigene Moralvorstellung angenommen wird, das dauert, denke ich. Das macht niemand von heute auf morgen. Und dadurch denke ich mal, dass wir mittlerweile halt so weit sind, dass Frauen halt jetzt schneller sehen, hey, nee, das ist kein normales Verhalten in einer Beziehung. Das ist Gewalt. Also ich glaube, viele Frauen waren halt sehr, sehr lange in dieser Art von Beziehung, wo es normal war, dass Männer halt Dominanz über sie haben. Also gerade sowas wie ökonomische Abhängigkeit oder die angesprochene Vergewaltigung. Das war halt normal. Also gerade, dass Frauen ökonomisch abhängig sind. Und heute sagen wir halt, das ist Gewalt, wenn Frauen ökonomisch abhängig gehalten werden quasi. Ne? Und das war aber ja früher vielleicht auch normal.
Also bewusst.
Genau, bewusst. Ja, bewusst. Ja, nicht jetzt als freie Entscheidung, aber ja, genau. Ja.
Frau Böhm, wie bewerten Sie denn die Zahlen aus Ihrer Sicht, aus Sicht einer Rechtsmedizinerin?
Ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass eben mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird, dass die heutige Frauengeneration aufgewachsen ist, schon mit diesem Bewusstsein, mit dem Kampf auch um die Gleichstellung, um Gewalt in den Familien, um Gewalt in den Beziehungen und dass der Begriff häusliche Gewalt und Vergewaltigung in der Ehe und so weiter, dass das eben auch diskutiert wurde und dass darüber gesprochen würde, dass öffentliche Werbeträger mit entsprechenden Plakaten behangen wurden und so weiter. Also dass einfach das Thema Gewalt in der Beziehung, Gewalt in der Ehe, gleich ob es psychische Gewalt, physische Gewalt oder sexualisierte Gewalt ist, dass es einfach als Thema wahrgenommen wurde und in der Gesellschaft angekommen ist.
Wie verteilt sich das denn? Sind das vornehmlich junge Frauen oder ältere Frauen oder wie sieht da die Altersstruktur aus?
Also aus meiner medizinischen Sicht oder wenn ich so auf meinen Patientinnen gut schaue, ja, zieht sich das so zwischen, also knapp 20 Jahre, also ganz junge Frauen, und nach oben gibt es eigentlich kein Ende, das muss man wirklich sagen. Ne? Also ich kritisiere jetzt auch im Nachhinein, dass in den Nullerjahren oder in den 2010er Jahren, also oft so Plakate oder wenn es um häusliche Gewalt ging, dass dann eben auch oft junge Frauen drauf abgebildet waren, wunderschöne junge Frauen mit einem gut geschminkten blauen Auge. Und das war dann eben so der Begriff von häuslicher Gewalt, der in die Gesellschaft gespült wurde. Ne? Und also heute,
es betrifft die Jungen.
Ganz, ja, betrifft die Jungfrauen, es betrifft die schönen Frauen, es betrifft die im kurzen Rock und so weiter. Also da ist man ganz schnell bei diesen Mythen auch. Ne? Schiebt dadurch wieder so dieses, also dadurch verschiebt sich auch was. Ne? Also betroffen bist du nur als junge Frau, als Schöne und so weiter und so weiter. Und das führte zum Beispiel auch dazu, dass viele ältere Frauen, oder was heißt ältere, also mit 40er, ja, ne? Genau, dass die sich nicht getraut haben, irgendwas, weil das war ja überhaupt gar nicht das Bild, was vermittelt wurde. Ne? Mhm. Und inzwischen, und wir werden ja nachher noch auf die Kampagne zu sprechen kommen, ist eben davon ist jetzt inzwischen abgerückt worden. Das haben wir gelernt in diesem Prozess, dass eben das kein Problem ist von einer bestimmten Schicht oder Klasse oder Altersstufe, ja, oder irgendwie, ja, so, sondern dass es ein generelles Problem ist in der Beziehung.
Lassen Sie uns bei der Gelegenheit auch mal der Vollständigkeit halber kurz zurückschauen, und zwar im Vergleich zu DDR-Zeiten, wenn wir jetzt mal vor 1989, wie sehen Sie diese Entwicklung? Man hat ja manchmal das Gefühl, oft wird ja im Zusammenhang mit Kriminalität gesagt, ach, das gab es früher alles gar nicht so oft. Mhm. Ja? Wir wissen, dass der Grund oft ein anderer war, weil man nicht darüber gesprochen hat und nicht darüber sprechen durfte. Wie sieht es bei häuslicher Gewalt aus?
Das ist ja also früher wirklich ganz anders gewesen. Man musste ja, es gab ja keine Beratungsstellen oder Frauenhäuser. Also ich weiß, in Leipzig wurde das erste Frauenhaus 1990 eröffnet.
Ja.
Und das war ein Frauenhaus für eine Riesenstadt. Und davor, und dort konnten halt die Frauen hingehen, ohne dass sie vorher zur Polizei mussten oder irgendwie so. Oder die hatten zumindest Kontakt dahin. Da gab es dann auch die ersten Beratungsstellen. Aber in den 80er Jahren zum Beispiel, wenn man da häusliche Gewalt erfahren hatte, musste man zur Polizei gehen, musste dort eine Anzeige machen wegen Körperverletzung. Häusliche Gewalt ist ja kein rechtsnormierter Begriff, sondern es ist, de jure ist es eine Körperverletzung. Und man musste dort hingehen und sagen, so, mein Mann hat mich so geschlagen, dass ich jetzt aus der Nase blute oder dass mein Bein so wehtut oder irgendwie so etwas. Also man musste wirklich dorthin und eine Anzeige machen. Und das ist halt auch nochmal so eine ganz andere Nummer, ja, als Ehefrau zur Polizei zu gehen und den Ehemann, von dem man ökonomisch abhängig ist, wie wir es vorhin gehört haben, von dem man, der einen erlauben musste sozusagen, dass man überhaupt arbeiten darf und so weiter, dorthin zu gehen zur Polizei und zu sagen, der hat mich geschlagen. Ne? Hm.
Also das, und psychische Gewalt, das hatte man gar nicht so getrennt.
Das
war kein, also, Thema, denke
das,
ich.
Das war ganz normal. Ne? Also ja.
Gut, nur es war mir jetzt wichtig, dass wir auch da nochmal kurz Vergleiche ziehen. Stefan Wiegand aus der Dienstags-Direktredaktion ist jetzt bei uns im Studio. Unser Angebot steht nach wie vor. Wenn Sie Fragen zu unserem Thema heute haben, rufen Sie uns an 0800 637 7272. Gerne auch anonyme Fragen oder Sie schreiben uns in der MDR Sachsen App. Stefan, was ist bis jetzt reingekommen?
Ich muss mal sagen, wir haben selten eine Sendung, wo so viele Hörer sich per Mail, per Chatfunktion und auch am Telefon beteiligen. Und es sind Geschichten dabei, es sind aber auch Wortmeldungen so dabei. Beispielsweise hat uns ein Hörer angerufen, hat gesagt, so Gewaltdarstellungen im Fernsehen und im Netz sind nach seiner Ansicht durchaus ursächlich für Straftaten. Also gibt es da so eine Kausalität, ja oder nein, ist der erste Ansatz seiner Frage. Und er führt weiter aus, er würde sich wünschen, dass auch im Öffentlich-Rechtlichen mehr Wert auf gewaltfreie Themen gelegt wird. Es könnte so weit gehen, dass man auch entsprechende Online-Dienste sperrt. Ist das ein Ansatz?
Ich sage es jetzt mal so auf meine Art. Ich bin auch der Meinung, es laufen zu viele Krimis. Ich mag das zum Beispiel auch nicht. Fühlen sich Menschen dadurch motiviert, Gewalt auszuüben? Frau Menzen.
Also ich denke das auch immer, weil ich habe manchmal das Gefühl, das sind natürlich auch alles Ideen, auf die man da kommt.
Oder also, auch die manchmal aus dem wahren Leben, kommt die auch oft vor?
Genau, also das gibt's auch. Aber wenn dann halt irgendwelche Filme, da kriegt man ja auch erstmal Ideen. Und mir ist da gleich eingefallen, es gab ja jetzt den Fall, dass auch eine, das weiß ich jetzt nicht, aber es ist eine Frau gestorben und ich glaube, das war irgendwo in Südamerika, wo sie dann rausgefunden haben, der Täter hat auch vorher diese Videos gesehen, wo es Männer quasi gerade irgendwie trainieren, wie greife ich eine Frau an, wenn sie Nein sagt und wie schlage ich dann quasi auf sie drauf. Also es gibt direkt Männerbewegungen, wo das wirklich trainiert wird. Also das ist jetzt vielleicht nochmal ein bisschen was anderes und dazu gehört auch in Deutschland diese Inselbewegung, die es gibt, wo es wirklich online sich Männer treffen und genau über diese Themen sprechen, wie greife ich Frauen am besten an, wie halte ich sie klein, wie spreche ich sie auf der Straße an, damit sie quasi psychologisch sozusagen so ticken, dass sie mit mir reden müssen, also wie trickse ich sie quasi aus und alles aber immer in dieser Abwertungs- und Gewaltlogik. Deswegen also,
Sie sehen da schon einen Zusammenhang. Frau Böhm, wie sieht es bei Ihnen aus?
Also ja, also ich glaube, ich sehe keinen Zusammenhang, weil ich denke, also Gewalt im Fernsehen, das sollte, glaube ich, jeder erwachsene Mensch als Vorbild nehmen. Das ist Unterhaltung.
Also Sie meinen, dass man das trennt?
Ja, dass man das wirklich trennt, das ist Unterhaltung. Und ich finde da, in der Hinsicht finde ich gefährlicher solche, also ich halte zum Beispiel als Kinderfilm Tom und Jerry. Mhm. Das ist halt so von zwei so kleinen Tieren und die schlagen und beißen und werden sich gegenseitig und werden von Dampfwalzen überrollt und so und trotzdem stehen sie immer wieder auf. Da wird schon diesen ganz kleinen Kindern diese Gewalt vorgeführt, dass die dann tot sind und dann plötzlich wieder aufstehen. So, also das ist auch, also das geht ja im ganz, ganz frühen Kinderalter los. Das ist ja nicht der Krimi im Erwachsenenalter. Ne? Dass also Gewalt dazugehört, dass man seine Konflikte mit Gewalt löst und so weiter. Und es ist eigentlich nur den Erziehern und Erzieherinnen, also den Eltern, den Schulen und so weiter zu verdanken, dass solche Kinderfilme, die als Witze gedacht sein sollen, eben sich da nicht in die Köpfe festsetzen, sondern dass eben diese Gewalt, die einem vorgeführt wird, zur Unterhaltung, das ist ja alles Unterhaltung, ja, dass man das trennen muss. Ne? Und das fordert uns als Eltern oder hat uns gefordert als Großeltern, dass wir eben sagen, nee, das kannst du eben mit deinem Freund Thomas nicht machen. Ne? Mhm. Und auch mit deiner Frau nicht. Und ich glaube, ein großes politisches Versäumnis liegt darin, also ich möchte gleich mal sagen, ich schätze sehr, was politisch geschehen ist in den vielen, vielen Jahren jetzt oder in den 3 Jahrzehnten, sagen wir mal, über die wir jetzt sprechen. Aber was eben aus meiner Sicht noch fehlt, ist halt diese Education. Also dass man wirklich gewaltfreies Leben lehrt. Ne? Also gewaltfreie Konfliktlösung in der Nahbeziehung, aber auch überhaupt in der zivilgesellschaftlichen Beziehung. Das wird meiner Ansicht nach zu wenig beleuchtet. Ne? Also wo sollen denn die Kinder herlernen, dass man eben nicht schlägt, wenn die Kinderfilme ihnen das beibringen, ne? Und die Eltern vielleicht nicht in der Lage sind, ihnen das anders beizubringen. Mhm. Das ist so.
Danke erstmal. Ja,
genau, also ich wollte dazu sagen, ich fände das auch schön, wenn das so wäre, dass das alle so trennen können, aber irgendwie ich gehe nicht davon aus und denke halt, alles, was wir sehen, das normalisiert halt auch Dinge. Und je mehr Gewalt wir sehen, desto normaler wird es ja auch. Und wie soll ich da verstehen, dass das vielleicht nicht okay ist? Und gerade diese ganzen Gewaltdarstellungen sind ja im großen Teil auch Männer, also Gewalt unter Männern sozusagen. Und das normalisiert halt auch dieses Bild, was wir ja immer noch vom Mann haben. Er muss stark sein und hart sein und sich gegen andere durchsetzen und das wird damit halt dauerhaft reproduziert und es gibt keine Durchbrechung, also es gibt keine Vorbilder, die gezeigt werden von anderen Männlichkeiten und die bräuchte es, glaube ich, eher, dass man sich orientieren kann.
Wir reden hier von der toxischen Männlichkeit, das ist ja immer dieser Begriff, der dann kommt. Stefan,
was ich noch ganz interessant fand, ist eine Mail, die wir bekommen haben von einem Menschen, der nicht genannt werden möchte. Bei Gewalt habe ich immer andere Menschen verteidigt, schreibt er uns, und beschützen können. Aber ich selbst habe Gewalt erlebt und musste es erdulden, weil ich nicht wusste, wie man ohne Gegengewalt dagegen vorgehen kann. Also so eine Gewalt als Reaktion hat er selbst abgelehnt oder hat sie selbst abgelehnt. Eine Ausweglosigkeit, gibt es solche Muster, dass man die findet?
Du meinst mit Mustern?
Also diejenige oder derjenige, der uns geschrieben hat, meinte, dass er keine Gegengewalt an den Tag legen wollte.
Er wollte
und deshalb
nicht mit Gewalt
so eine komplette Ausweglosigkeit gesehen hat. Ist das ein Muster, das bekannt ist? Ist das etwas, wo viele Opfer drüber stolpern?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Problem ist. Man kann aus der Situation oft halt nicht ohne Gegengewalt, und das Einzige, was es gibt, ist quasi die Exit-Strategie und wirklich raus aus der kompletten Beziehung zu gehen. Und wenn man dort keine Angebote kennt, und die gab es ja auch noch nicht so flächendeckend immer sozusagen, das wird ja immer mehr, dann steckt man da, glaube ich, schon erstmal fest, weil man halt eben nicht diese Exit-Strategie hat.
Haben wir noch eine Frage? Ja,
Sophie aus Hohenstein hat uns geschrieben, Gewalt ist nicht gleich Gewalt. Gewalt kann auch mental sein. Mentale Schläge ins Gesicht, das glaubt einem niemand. Vor allem, wenn es von einem Narzissten ausgeht. Ansonsten, wenn ich handgreifliche Gewalt sehen würde, würde ich sofort zur Polizei gehen und eine Anzeige erstatten. Aber so diese mentalen Schläge ins Gesicht, die sie zitiert, ich glaube, das ist schon so ein Hilferuf, so ein Ruf, dass man sich unwohl fühlt.
Hatten wir ja vorhin schon.
Glaubt da wirklich niemand, dass man das erlebt hat?
Das kommt also aus medizinischer Sicht auf jeden Fall. Das sollte dazugehören zum ärztlichen Gespräch, dass die Patientin oder der Patient, dass man ihnen glaubt. Ne? Weil es ist man wird ein zweites Mal traumatisiert, wenn man sowas erlebt hat, und dann geht man hin und berichtet das einer Person seines Vertrauens, lass es die Ärztin oder den Arzt sein, und dann sagt er, nee, das kann gar nicht sein, das glaube ich dir nicht oder Ihnen nicht. Ne? Also das ist wirklich nochmal ein Zahn schärfer, nochmal eins drauf. Ne? Und diese mentalen Schläge ins Gesicht, das ist, glaube ich, das, was wir vorhin als psychische Gewalt bezeichnet haben. Und das kann dann ganz oft eben auch zu Depressionen führen. Ne? Und wenn dann der Arzt oder die Ärztin dahinter guckt und dann sagt, wie ist denn, eine genaue Anamnese macht und eben auch signalisiert vielleicht in seiner Praxis, dass er für dieses Thema häusliche Gewalt oder sexualisierte Gewalt offen ist. Zum Beispiel mit kleinen Flyern, die da rumliegen, oder Plakaten an der Wand. Also einfach nur so ein Signal. Man muss jetzt nicht sagen, ich behandle alle die häusliche Gewalt, aber so kleine Signale.
Ja. Die werden schon wahrgenommen.
Genau, ne? Die werden wahrgenommen, und dass man sich dann eben als Patientin auch öffnen kann, wenn man sowas erlebt hat, solche psychische Gewalt, ohne dass man was sieht. Ne?
Frau Menzen, Sie arbeiten für Wegweiser e.V., das ist das Schutz- und Beratungszentrum Land in Sicht, und haben auch ein klassisches Frauenhaus. Erzählen Sie uns doch bitte mal, was haben Frauen erlebt, damit wir uns das auch besser vorstellen können, für Menschen, für die das kein Thema bislang war. Was haben diese Frauen erlebt, dass sie bei Ihnen Schutz suchen müssen?
Die Geschichten der Frauen sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich und vielfältig. Genau, ich wollte noch mal dazu sagen, bei uns ist ja sozusagen, wir sind ein Hilfesystem, was zweigliedrig ist. Also es gibt die Intervention- und Koordinierungsstellen, wo halt Frauen sich erstmal auch beraten lassen können zum Thema. Das heißt, da kommen natürlich noch mal viel vielfältigere Situationen an, als die Frauen, die dann wirklich ins Frauenschutzhaus kommen, weil das ist ja oft sozusagen der letzte Weg.
Ja.
Und es kommt auch noch hinzu, dass es auch ein Weg ist für Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben. Weil ganz oft ist es so, dass Menschen mit viel Geld können halt auch einfach ins Hotel gehen, ne? Oder fliehen irgendwo anders hin. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Leute mit gutem Einkommen bei uns im Frauenhaus haben, aber das ist erstmal so dieser Fluchtweg. Dadurch haben wir natürlich ein spezielleres Publikum, als wenn man jetzt ganz auf alle Menschen, die häusliche Gewalt erleben, guckt. Ich würde sagen, was immer darunter ist, ist halt so ist dieses Thema Macht und Kontrolle, was wir auch schon hatten. Also es gibt eigentlich immer eine Dominanzbeziehung, und die Frauen müssen sich anpassen an das Leben des Mannes. Ganz viele Frauen, die zu uns kommen, haben Morddrohungen. Deswegen, kann dann oft so der, wenn man schon lange viel ausgehalten hat, so der letzte Tropfen auf den heißen Stein sein, dass man sich dann wirklich entschließt, okay, jetzt muss ich wohl doch gehen.
Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz formulieren, was Sie für diese Frauen tun können in dem Moment.
wenn die Frauen bei uns ankommen, dann wir sind quasi eine Schutz- und Stabilisierungseinrichtung. Das heißt, man kommt erstmal an und kommt ja aus einer sehr emotionalen Situation und vielleicht aus Todesängsten. Das heißt, wir gucken erstmal, dass sich das ganze Nervensystem irgendwie runterfahren kann, man zur Ruhe kommt. Und dann bieten wir alle möglichen Beratungen. Also wir beraten dann komplett zum Thema Gewalt und können natürlich einmal gucken, was war da los. Aber zunächst gucken wir meistens erstmal, okay, wie geht's dir jetzt? Was brauchst du jetzt? Und wie kann das Leben nach der Gewalt aussehen? Also wohin geht es?
Können Sie den Frauen konkret weiterhelfen?
Ja, also wir unterstützen da die Frauen quasi dabei, ihr eigenes Leben weiterzuführen.
Und wie lange können sie bei Ihnen bleiben?
Wir sind so finanziert, dass man eigentlich 4 Monate bleiben kann, aber wir können dann quasi einen Weiterbewilligungsantrag stellen und dann kann man normalerweise, also im Durchschnitt bleiben Frauen, sage ich mal, von ein Tag bis ein Jahr. Also
bei Ihnen.
Genau.
Okay. Und mit wie ist denn jetzt die Quote derer, die erfolgreich das geschafft haben, sich von ihren Partnern zu trennen? Wissen Sie das? Von Ihren Klienten, die Sie
von
betreuen,
meinen Klienten, ja, okay,
die es geschafft haben, da rauszukommen?
Von meinen Klientinnen, die ich jetzt persönlich hatte in den letzten Jahren, haben tatsächlich sehr vieles geschafft und natürlich gibt es immer mal Fälle, die zurückgehen. Genau, aber eigentlich haben es jetzt bei mir fast alle geschafft, aber das ist jetzt natürlich auch sehr zufällig sozusagen.
Bei mir im Studio sind Ronja Menzen von Wegweiser e.V., das ist das Schutz- und Beratungszentrum Land in Sicht aus dem Landkreis Leipzig. Ulrike Böhm ist bei uns, Fachärztin und Sachverständige für Rechtsmedizin in Leipzig. Und jetzt auch noch zugeschaltet Lisa Rechenberg von der Landesarbeitsgemeinschaft Gewaltfreies Zuhause Sachsen e.V. Schönen guten Abend, Frau Rechenberg.
Guten Abend.
Grüße Sie, hallo. Frau Rechenberg, ich weiß nicht, ob Sie der Sendung schon gefolgt sind, aber wir wollten uns jetzt so langsam Richtung Außenstehende begeben. Mhm. Die häusliche Gewalt ist das eine, die Außenstehenden oder die dritten Personen das andere. Und Sie erleben das sicherlich in Ihrem Umfeld, in Ihrem beruflichen Umfeld immer noch ganz oft, dass Menschen zögern. Warum haben Menschen Angst einzugreifen?
Mhm. Also kurz zur Einordnung, ich spreche heute für die Fachstelle häusliche Gewalt der LAG Gewaltfreies Zuhause Sachsen. Und in der Fachstelle vertreten wir alle Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen und alle Interventions- und Koordinierungsstellen gegen häusliche Gewalt und Stalking. Das ist ja der etwas sperrige Begriff eben für alle Beratungsstellen, wo sich eben Gewaltbetroffene von Stalking und häuslicher Gewalt hinwenden können. Das so zur Rahmung. Und in dieser Tätigkeit in der Fachstelle bin ich gemeinsam mit meiner Kollegin Theresa Golschewski unterwegs und vertrete natürlich die Ansichten und die Bedarfe der Fachkräfte vor Ort, was es eben eigentlich alles im Gewalthilfenetz bräuchte und aber natürlich auch der Betroffenen. Und in dieser Funktion sind wir natürlich auch oft in Netzwerken unterschiedlichster Art unterwegs und geben auch tatsächlich Workshops zum Thema, ja, was versteht man eigentlich unter häuslicher Gewalt und was kann man tun? Also genau das, was Sie mich gerade zum Schluss gefragt haben. Und da erleben wir oft Unsicherheit. Also wir gerade wenn wir auch mit anderen sozialen Trägern oder Einrichtungen über Gewalt sprechen, dann geht es ja auch immer ein bisschen darum, wie erkenne ich zum Beispiel im Kindergarten und in der Kita, dass ein Kind häusliche Gewalt erlebt, wann beziehe ich mich dann darauf und wann spreche ich mit den Eltern oder spreche ich überhaupt mit den Eltern oder wie gehe ich davor? Also der Grund ist, denke ich, ganz oft eine große Unsicherheit, nicht in ein Fettnäpfchen zu treten und nicht sich eben in dieses allzu oft vermeintlich Private einzumischen.
Aber da denke ich, geht es ja sehr professionell zu. Und Frau Böhm, wie beurteilen Sie das als Rechtsmedizinerin? Jetzt sage ich mal in den Kindergarten, in der Schule, sind da die Erzieherinnen oder Erzieher genug geschult, um das einordnen zu können, um richtig zu kommunizieren?
Was ist genug geschult? Das ist
zumindest
so,
ja, haben sind sie sensibilisiert?
Ja, ich glaube, sie sind sehr sensibilisiert über ihre Ausbildung auf jeden Fall. Ich kann mich auch selber erinnern, dass ich, als ich früher noch in Leipzig am Institut gearbeitet habe, dass wir dort regelmäßig auch Kindergärtnerinnen geschult haben, was jetzt Misshandlungsverletzungen von Kindern oder typisches Verhalten von Kindern, die psychische Gewalt erfahren zum Beispiel, betrifft. Tatsächlich ist es so, wie jetzt auch Frau Rechenberg gerade gesagt hat, es fällt sehr schwer, oft sind wir sprachlos, wir trauen uns nicht aus bestimmten Gründen, die oft damit zusammenhängen, dass man eben Angst hat vor einer Verleumdung, dass man eben jemanden falsch anzeigen könnte oder dass man Unfrieden in der Familie stand. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sie sagen, wenn ich jetzt hier sozusagen das Fass aufmache, dann muss das Kind vielleicht noch viel mehr ertragen oder die Frau oder irgendwie so. Ne? Deswegen ist es gut, dass die Lösung könnte darin liegen, dass eben die Beratungsstellen und auch das medizinische Personal, dass dafür Öffentlichkeit gemacht wird. Dass ich sage, wenn das da ist, wenn diese Gewalt in der Familie ist oder wenn ein Kind verletzt ist, dass man sich an eine Ärztin, einen Arzt wendet und dass dort eben darüber gesprochen wird, weil ich persönlich sage jetzt als Ärztin,
also als Außenstehende,
als Außenstehende, als Freundin jetzt oder so, da ist auch halt die Öffentlichkeitsarbeit ganz, ganz wichtig, ne? Also dass irgendjemand weiß, es gibt Hilfe, es gibt Beratungsstellen, nicht nur für Frauen und Männer und für Erwachsene, sondern es gibt auch Kinderschutzzentren und so weiter, und dass man dann als Freundin, wenn man informiert ist, das muss man eben oft sagen, das muss man sagen, dass man dann eben mit der Freundin spricht, mit der Gewaltbetroffenen und sagt, hör mal zu, es gibt die und die Beratungsstelle oder die Hausärztin oder du kannst dich mit dem Problem an irgendjemanden wenden. Also das kann man sagen, aber das erfordert schon ein gewisses Vertrauensverhältnis. Ne? Also,
und da muss man sich auch ziemlich sicher sein, genau, denke ich mal. Ne?
Ja, man kann, und na gut, vielleicht man kann auch eine richtige Frage stellen, aber das Vertrauensverhältnis, also ich würde jetzt glaube ich nicht einer Kollegin, die ich zweimal am Tag auf Arbeit sehe, beim Gehen und beim Kommen, würde ich mich vielleicht nicht anvertrauen. Also es erfordert schon ein gewisses Vertrauensverhältnis. Und dann muss man natürlich auch sagen, es geht ja um Häuslichkeit, um Familien.
Ja, ich denke, da ist es ist ein größeres Problem.
Ja, wenn ich jetzt als Vater das anspreche oder als Großvater, wer glaubt mir denn? Ne? Also
Stellen wir uns doch mal diese Situation vor. Sie vermuten etwas. Ja, Sie haben es nicht gesehen, Sie haben es vielleicht nur gehört. Oder wie geht man da als Außenstehende, als Dritte, als Freundin oder auch als Eltern vielleicht, wenn die Kinder betroffen sind, wie geht man da richtigerweise vor? Frau Menzen, vielleicht wollen Sie mal kurz darüber sprechen.
Ich denke, in solchen Situationen ist ganz wichtig, halt die betroffenen Personen sensibel anzusprechen, nachzufragen. Auch wenn dann Nein kommt, vielleicht nochmal die eigene Wahrnehmung schildern. Mhm. Weil da kommen wir ja gleich wieder zu dem, was wir vorhin schon hatten, dass halt viel Gewalt halt auch selber gar nicht als Gewalt erkannt wird. Also dass man vielleicht von außen das sogar, es gibt ja Situationen, wo man es von außen vielleicht sogar besser einschätzt, weil die betroffene Person es gar nicht selber sehen kann sozusagen. Und was ich denke, was dabei vor allen Dingen ganz wichtig ist, nicht aufdringlich bleiben werden und dranbleiben. Also wenn es einmal ein Nein gab, sozusagen die Hand ausgestreckt lassen und nicht dann wegziehen und denken, ah ja, okay, dann drehe ich mich um und mach mal weiter.
Verstehen Sie, dass Menschen da vorsichtig sind und sagen, ja, da mische ich mich nicht ein, das ist deren Sache und so weiter. Wie bewerten Sie das? Wie kann man das irgendwie entkräften, dass es vielleicht doch gerade die Person ist, die etwas ändern kann?
Also genau, ich denke, das kommt daher, dass wir ja irgendwie so ein bisschen geschichtlich uns so darauf eingeschossen haben, dass die Ehe oder auch eine Beziehung, das ist so das Private, da geht man nicht dran, darf man das so machen und dass sich genau dieses Denken ändern muss. Also dass Gewalt ist nichts Privates sozusagen. Da können wir dran.
Mhm. Frau Rechenberg, wenn wir jetzt zu den Kontaktstellen kommen und zu den Beratungszentren kommen, wo gibt es denn konkrete Hilfsangebote? Weil natürlich kann ich mich jetzt an den Computer setzen oder so, oder Frauenhäuser gibt es ja auch nur in größeren Städten. Nein?
Wo? Nee. Also wir sind zum Beispiel im Landkreis, also gerade nicht in der Stadt. Ah, okay. Genau, also das Frauenhausnetz, das variiert auch über die Bundesländer, aber genau, in Sachsen gibt es da auf jeden Fall, glaube ich, ist eigentlich ein relativ gut flächendeckendes Netz. Da ist natürlich noch sehr viel Luft nach oben und wir sind noch lange nicht an den Zahlen, die die Istanbul-Konvention uns also vorschreibt, ja jetzt sogar bald. Aber es gibt sie eigentlich auch auf dem Land.
Genau. Frau Böhm, können Sie uns noch mal vielleicht so einen Vorgang schildern? Was passiert mit der Frau oder dem Opfer, um es ganz allgemein zu sagen, die vergewaltigt wurde und die dann zu Ihnen kommt?
Ja, da möchte ich jetzt sprechen. Als Gynäkologin würde ich jetzt sprechen und nicht als, als Rechtsmedizinerin, sondern mal so eine Spurenaufnahme sozusagen schildern. Also grundsätzlich muss man sich einig sein und das sind wir uns jetzt auch nach der Istanbul-Konvention und nach der Umsetzung jetzt auch dieses Gesetzes im Freistaat Sachsen, dass eine Vergewaltigung ein medizinischer Notfall ist. Ne? Also das ist keine Spurensuche und kein Sachbeweis und kein, was es auch immer in den letzten Jahren war, sondern das ist ein medizinischer Notfall. Ne? Also es gibt ein gutes Plakat in Frankfurt am Main, das heißt, wenn ein Knöchelbruch ein medizinischer Notfall ist, was ist dann eine Vergewaltigung? Ne? Mhm. Also, und das muss man auch erstmal verinnerlichen, dass eine Vergewaltigung halt wirklich eine krasse Verletzung ist, nicht nur des Körpers, sondern eben auch der Psyche. Mhm. Und das Zweite, was man verinnerlichen muss, ist, dass eben eine Vergewaltigung in der Regel im sozialen Nahraum stattfindet. Also nicht im Park, bei kurzen Rock und was der Vergewaltigungsmythen mehr sind, sondern dass es eben ein Delikt, ein Verbrechen, muss man ja sagen, also es gilt ja als Verbrechen im sozialen Nahraum, also in der Beziehung oder im Freundeskreis, im Club und so weiter, ja, dass es dort eben auftritt und dadurch diese ganze polizeiliche Ermittlungen und irgendwie sowas, das eigentlich in den Hintergrund tritt, weil man weiß ja, wer der Täter ist. Ne? Mhm. Und die Spurensicherung geht dann eben so vonstatten, dass die Frau in eine gynäkologische Ambulanz geht oder in eine Klinik, dort das eben sagt, dass sie das erfahren hat. Und zwar so, dass es, die Kliniken müssen einfach so geschult sein, dass schon der Aufnahmebereich, dass dort eben nicht über den Gang gerufen wird, hier ist eine Frau mit einer Vergewaltigung, sondern dass auch die sensibel sind, dass dort gesagt wird, ja, bitte gehen Sie dorthin und so weiter, dass sofort die diensthabende Ärztin informiert wird. Und dann wird ein Gespräch geführt, dann wird berichtet, was passiert ist, die allgemeine gynäkologische Anamnese wird aufgenommen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Wichtig bei diesem ärztlichen Gespräch ist, dass dort, dass das wirklich parteilich ist. Also, dass da jetzt nicht irgendwie begutachtet wird oder gedacht wird, na, das kann doch gar nicht sein, das gibt's doch gar nicht, sondern dass man immer vermittelt, dass man die Vertrauensperson ist, dass man der verletzten Person glaubt und dass man schweigt. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass eben man als Arzt oder Ärztin hat man ja die Schweigepflicht und dass die auch gilt. Ne? Mhm. Dass ich also jetzt nirgendwo hingehe als Ärztin, weder zur Polizei noch zu einem Frauenhaus noch in eine Beratungsstelle oder irgendwo hin, sondern das bleibt eine Sache zwischen meiner Patientin und mir. Und dann kann man dort zunächst erstmal gucken, was möchte die Patientin denn? Die möchte doch in allererster Linie wissen, hat sie innere Verletzungen? Ist sie schwanger? Ganz wichtig, ganz wichtige Frage. Oder hat sie sich irgendwelche sexuell übertragbaren Krankheiten vielleicht zugezogen? Das sind die wichtigen Fragen. Ne? Und das ist eine ärztliche Abklärung, die dort stattfindet. Und das ist das, was wir als medizinischen Fall halt betrachten. Und erst dann, wenn die Patientin möchte, dass dort Spuren aufgenommen werden, erst dann findet die sogenannte vertrauliche Spurensicherung statt, wo man dann eben zum Beispiel DNA-Spuren aufnehmen kann auf eine bestimmte Art und Weise, wo man Urinproben abgeben kann oder Blutproben machen kann. Da gibt es ganz verschiedene, gibt es so ein Set, so ein Kit und das kann man, das haben die Gynäkologen und Gynäkologinnen zur Verfügung und dort kann man eben der Reihe nach die Spuren, die vorhanden sind, sichern und die werden dann über ein bestimmtes Postsystem in die rechtsmedizinischen Institute in Sachsen gebracht, also entweder nach Dresden oder nach Leipzig und dort für 4 Jahre gelagert, sodass die Patientin im Prinzip auch, also dann erstmal nach Hause gehen kann. Im ganz günstigen Fall gibt der Arzt oder die Ärztin dann noch Beratung zu den Beratungsstellen, also weiß, wo das nächste Frauenhaus zum Beispiel ist oder wie man das erreichen kann, weiß, wo die Beratungsstellen sind, wo man sich hinwenden kann, also so eine gewisse Nachsorge, Einleitung. Und das, dann geht die Patientin wieder und die Spuren finden halt ihren Weg in die Lagerung. Und dann kann die Patientin, wenn sie möchte, wenn sie entsprechend beraten worden ist, eine Anzeige später machen und dann kann die Polizei an die Spuren sozusagen rankommen. So ist ungefähr der Ablauf. Und das Wichtigste an diesem ganzen Prozess ist im Prinzip die medizinische Versorgung. Und nur auf Wunsch der Patientin wird diese Spurenaufnahme gemacht. Und wenn die Patientin sagt, nee, das möchte sie nicht, dann wird das eben nicht gemacht. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein guter Weg. Und das ist halt bei der häuslichen Gewalt, ist es, also wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, was machen wir als Außenstehende so?
Ja, zum Beispiel die Frage, wann muss ich die Polizei rufen? Genau. Muss ich das überhaupt, darf ich das überhaupt?
Ja.
Bringe ich mich damit selbst in Gefahr und solche Sachen?
Sie müssen die Polizei nicht rufen. Ne? Also Sie dürfen es auch nicht. Ne? Also es gibt ganz bestimmte, nur also ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo man als Arzt oder Ärztin die Polizei informieren kann. Das ist wirklich gering. Und wenn jetzt eine Frau nach einem Sexualdelikt oder nach einer Vergewaltigung zu mir als Ärztin kommt, bin ich überhaupt nicht berechtigt, die Polizei zu rufen. Mhm. Ja, also das, und deswegen kommt sie auch zu mir. Das muss man auch sagen, weil es ist ja, weil ich schweige. Ne? Das ist einer der Gründe.
Jetzt mal losgelöst von dieser ganz speziellen Situation hin zur allgemeinen, wenn ich merke, dass Gewalt im Spiel ist, in der Nachbarschaft, bei der Familie. Wie verhalte ich mich denn als Außenstehende? Darf ich oder sollte ich dann auch mal die Polizei rufen oder nicht? Oder wen kontaktiert man, wenn man alleine nicht in der Lage ist, da dazwischen zu gehen?
Also es gilt bei allen.
Auch was dazu
ja, bitte.
Okay. Ja, stimmt ja, Frau Rechenberg. Da gab es vorhin auch eine Frage an mich, die wurde aber dann irgendwie weitergeschickt. Ja. Da möchte ich auch gerne was zu sagen. Ja. Und zwar, also zum einen nochmal zu dem Thema, wann spreche ich eine mutmaßlich Betroffene an, habe ich eine andere Ansicht. Und zwar denke ich schon, dass auch wenn ich eine Person nur zweimal am Tag oder schon zweimal am Tag auf Arbeit sehe, dann ist sich die Person häufiger als vielleicht manch eine Freundin. Dann denke ich schon, dass es hier auch wichtig ist, die Thematik anzusprechen, natürlich nicht was zu unterstellen, aber schon auch, wie Frau Menzen nochmal hingewiesen hat, zu sagen, mir ist das und das Verhalten auch aufgefallen oder mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit vielleicht auch sehr müde aussiehst, du bist ein bisschen durch den Wind. Sie haben ja auch über einige Symptome vorhin gesprochen, die ja auch Anschein dafür sein kann, dass man von häuslicher Gewalt betroffen sein kann. Und hier auch überhaupt erstmal allgemein über das Thema zu sprechen und natürlich nicht die Person erstmal mit hinzuzuziehen, zu sagen, du bist mutmaßlich betroffen, aber zu sagen, hey, das Thema ist wichtig, wir kennen die Zahlen, wir kennen die Statistiken, jede vierte Frau ist einmal in ihrem Leben von partnerschaftlicher Gewalt betroffen. Wir haben alle in unserem Freundeskreis wahrscheinlich mehr als 4 Freundinnen und da können wir ja einfach mal abzählen und wissen, wer ist dann mutmaßlich davon betroffen oder wer sind wir es vielleicht auch selber? Ich meine, auch im Studio sitzen wir jetzt alle zu viert als Frauen, ne? Jede vierte Frau, und ich glaube, wenn man sich das klar macht, ist das auch vollkommen in Ordnung, lieber einmal mehr diese Thematik anzusprechen und dann die Rückmeldung zu bekommen, danke der Nachfrage, bei mir alles gut, aber wenn man das auch quasi rechtfertigt mit den Zahlen, also mit der Dichte an Zahlen, dann darf einen das auch niemand böse nehmen und wird es auch niemand böse nehmen, wenn die nette oder die gute Absicht dahinter ist, ja einfach, dass jeder Mensch in einer Gewaltfreiheit leben sollte.
Aber das ist doch, glaube ich, die größte Hemmschwelle, ne?
Ja, genau. Aber ich denke, wenn wir die Zahlen haben und auch diese Femizidraten und so weiter, dann ist das ja eigentlich etwas, dass wir sagen, das ist jetzt etwas, was wir aus dem Dunklen ins Helle bringen, indem wir darüber sprechen. Und auch hier können wir ja oder müssen wir ja auch leider sagen, dass die Zahlen, die da liegen, auch nur das Hellfeld abbilden. Das heißt, selbst diese Thematik zu den Statistiken ist ja immer noch total verfälscht und wahrscheinlich immer noch sehr viel niedriger angesetzt, als es tatsächlich die Realität abbildet. Und ich glaube, auch zu der Frage, wie kommen wir aus diesem Schambesetzten raus oder diese Komfortzone vermeintlich auch zu übertreten, indem wir signalisieren, dass wir Betroffenen glauben. Weil ich weiß nicht, ob Sie auch schon über den Fall Frau Fernandes gesprochen haben.
Kommen wir jetzt.
Sehen Sie, das ist ja eine super Überleitung. Ja. Da haben wir ja die ganze Thematik, dass das eine unheimlich mutige Frau ist, die aber natürlich auch ganz viele Ressourcen und Privilegien auch hat, darüber sprechen zu können und den jeweiligen Schutz ja auch in ihrer Community auch als bekannte Prominente schon hat. Also da gibt es ja viele Fans, die sie auch unterstützen, aber es gibt genauso viele Hasskommentare von vielen, vielen Menschen, die ihr unterstellen, dass sie lügen würde und das, obwohl die Beweislast so stark ist. Und es gibt ja so viele Frauen, all die Frauen, die wir vertreten, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, die ja eben nicht diese Prominenz haben, denen erst recht nicht geglaubt wird, wenn sie erzählen, dass ihnen häusliche Gewalt passiert. Mhm. Und dazu gehören natürlich auch diese stereotypen Gedanken, dass man immer erstmal darüber nachdenkt, dass vielleicht die Frau eine Mitschuld hätte. Und das geht natürlich auch einher in typische Geschlechterrollen, dass wir denken, dass ein Kleidungsstück, ein zu kurzer Rock tatsächlich einen Ausschlag geben würde und wir viel zu selten auch auf diejenigen schauen, die tatsächlich die Gewalt ausüben. Mhm. Und deswegen, ich denke, Mut geben kann immer nur, dass wenn ich mich zurückhalte und denke, ich bin neutral und ich spreche es nicht an, weil ich schäme mich, könnte ich potenziell vielleicht nicht helfen oder mich nicht oder nicht an Beratungsangebote verweisen, obwohl das so einfach ist. Und Sie haben ja auch vorhin mich gefragt, wo finde ich dann diese Beratungsangebote? Also auf der Webseite www.gewaltfreieszuhause.info finden Sie einen Reiter, der sich nennt Hilfe für Gewaltbetroffene. Und dort gibt es eine Google Maps-Karte von ganz Sachsen, wo Sie alle Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen finden, auch Männerschutzeinrichtungen und die Interventions- und Koordinierungsstellen, eben jene Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt und Stalking. Und zu der Verteilung ist es so, dass es mittlerweile in jedem Landkreis eine Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt gibt. Die Kontaktdaten findet man natürlich auch auf dieser Webseite.
Sagen Sie es ruhig nochmal.
Genau, auf der Webseite www.gewaltfreieszuhause, das wird alles zusammengeschrieben, .info. Und dann gibt es einen Reiter Hilfe für Gewaltbetroffene. Und dort gibt es eben alle Kontaktdaten. Und von der Auslastung oder Ausgestaltung in Sachsen ist es schon so, dass es auch in jedem Landkreis mindestens ein Frauenschutzhaus oder eben auch sogenannte Frauenschutzwohnungen gibt. Das wird auch oft vergessen, dass auch hier Frauenschutzwohnungen genauso dazugehören.
Frau Rechenberg, Sie haben es jetzt gerade angestoßen, denn also wir haben uns ja auch für dieses Thema heute entschieden, weil es diese sachsenweite Kampagne gibt, Alltag ohne Gewalt. Und dort wird auch der digitale Raum mit ins Visier genommen. Welche Rolle spielen denn in Ihrem Arbeitsalltag diese Dinge, die Colin Fernandes passiert sind, diese Deepfakes, digitale sexuelle Gewalt im Netz?
Also digitalisierte Gewalt im Allgemeinen ist im Bereich der häuslichen Gewalt wirklich ein sehr großes Thema. Also wir können auch nicht mehr davon sprechen, dass digitalisierte Gewalt, egal ob sie sexualisiert oder andere Art von Hass oder Stalkingware ist, dass das irgendwie etwas ist, was neben der häuslichen Gewalt in der Offline-Welt läuft, sondern es ist einfach, so muss man sich das vorstellen, es ist eine Erweiterung, ein erweitertes Tool, noch mehr oder in anderer Form Gewalt auszuüben. Also was uns zurückgemeldet wird, gerade im Bereich der Partnerschaftsgewalt, ist zum Beispiel, dass die ganzen Home-Devices, die wir alle regelmäßig nutzen, ob es eben die Wi-Fi-Soundanlage oder Siri ist oder auch der allgemeine Standortdienst vom Auto, das sind alles Themen, die meistens tatsächlich der Ehepartner oder der Partner einrichtet. Auch in das, da können wir uns alle auch ein bisschen selber an die eigene Nase fassen. Das ist natürlich auch eine Thematik von inwiefern ist auch Technik ein Thema von Geschlechterrollen und Umgang mit den Medien oder mit dem Umgang der Technik. Damit meine ich aber natürlich nicht, dass die Betroffenen in irgendeiner Form da eine Schuld tragen würden oder eine Verantwortung. Es geht nur so ein bisschen darum, dass wir auch zurückgemeldet bekommen, dass in einer Beratungsstelle eine Betroffene sagt, ich habe das Gefühl, mein Ex-Partner weiß, wo ich bin und ich spreche nicht mit ihm und so weiter und so fort. Und dann vermutet man wahrscheinlich erst erstmal irgendeine Stalking-App, die auf dem Handy installiert ist. Das gibt es. Sie gibt es auch, indem es zum Beispiel einem eine Wetter-App angezeigt wird auf dem Handy und dahinter verbirgt sich dann tatsächlich so eine Art von Tracking und Standort. Aber es geht auch ganz einfach, indem ich einfach zum Beispiel das Instagram-Konto öffentlich habe und Fotos teile und dann immer noch der Partner darauf Zugriff hat. Also das sind so ein paar Ideen, dass man so ein bisschen das Gefühl bekommt, dass diese Thematik mit den Deepfakes, die ist natürlich nochmal ein extra Punkt, dass es natürlich eine weitere Form auch ist von einer sexualisierten Form von Gewalt im Rahmen von solchen Videos, aber die digitale Bandbreite ist auch noch so viel mehr als diese Deepfakes.
Nennen Sie uns noch ein paar Beispiele, bitte.
Ja, also was wir auch zurückgemeldet bekommen in den Frauenschutzeinrichtungen zum Beispiel, ist neben dem allgemeinen Check, sag ich mal, von Handy und Laptop, ob da eben Standort-Tracker drin sind, dann diese klassischen AirTags. Das ist bei den Apple-Produkten so eine Art, wie so ein kleiner Puck oder ja, so ein kleiner Puck, der eben einfach in die Tasche oder auch unterm Autositz geschoben werden kann. Und dann kann man eben auch über ein anderes Handy oder ein anderes Device eben den Standort ermitteln. Das ist sehr herausfordernd, natürlich immer diese ganzen Gegenstände der Betroffenen dann erstmal abzutasten, dann auch eben, weil es überall versteckt sein kann. Es gibt aber auch das Problem, dass es zum Beispiel in einem Teddy, der vom Vater, vom Kindsvater, der aber auch der Gewalttäter sein kann, der dem Kind geschenkt wird, dass da in diesem Teddy sowas eingenäht ist.
So langsam wird es wie im Film, Frau Rechenberg.
Ja, ja, ja. Und das sind aber eben leider keine Szenen aus dem Film, sondern das sind die Stimmen der Fachkräfte, die ich Ihnen hier wiedergebe, von tatsächlich echten Fällen, die in Sachsen auch so vorkommen.
Mhm. Da frage ich Sie jetzt mal ganz pragmatisch, wie kann man sich gegen so eine Kontrolle, so eine digitale Kontrolle denn wehren? Also gibt es ein paar Insider-Tricks? Nur mal so. Was macht man also gegen diese AirTags? Wie findet man die am schnellsten? Zum Beispiel.
Also es gibt tatsächlich bei dem AirTag-Thema gibt es zuerst mal die Möglichkeit, auch die ganzen, oder sag ich mal, bei diesen standorttrackenden Geräten generell alle Devices, die man hat, in so eine Art faradäischen Käfig zu stecken. Das ist wie nur eine Tüte, die mit Aluminium von innen eingekleidet ist, um erstmal sicherzustellen, dass keine trackenden Apps und so weiter auf diesen Geräten sind. Was die AirTags betrifft, kann man nichts anderes machen, außer eben tatsächlich suchen, die Dinge gut absuchen.
Frau Menzen will noch mal kurz
einhaken. Genau, vielleicht ganz kurz einhaken. Wir haben tatsächlich eine App, die kann sich auch jeder einfach auf sein Handy runterladen. Die nennt sich AirGuard. Damit kann man die AirTags finden. Die werden einem dann angezeigt auf der App. Also wenn bei uns Frauen kommen, dann bevor sie überhaupt ins Schutzhaus kommen, dann gehen wir quasi einmal mit der App ihren Körper und ihr Gepäck und so ab. Normal, also ich glaube, es geht auch von ein bisschen mehr Entfernung, aber wir gehen dann so nah wie möglich dran, um alles zu finden zu können, genau.
Und das hat sich ja, wenn ich so kurz unterbrechen darf, das hat sich ja alles erst in den letzten paar Monaten oder ein paar Jahren entwickelt, ne? Das ist ja relativ neu, dieses Tracking.
Ja, und es entwickelt sich eben auch immer weiter. Ein weiterer Hinweis ist eben, wenn der Akku schnell aufgebraucht ist oder das Internet, also wenn man mobile Daten hat, wenn die ganz schnell weg sind, ohne dass man eigentlich irgendwas runtergeladen hat, dann ist das auch oft ein Hinweis, dass da vielleicht im Hintergrund versteckte Programme laufen. Und was kann man damit dagegen tun?
Darf ich Sie kurz unterbrechen? Im Zusammenhang mit Colin Fernandes spricht oder wird ja oft die Formulierung Deutschland ist ein Täterparadies verwendet. Ne? Warum ist das so?
Naja, also zum einen ist es, denke ich, ein Satz, der damit verdeutlichen soll, dass eben obwohl Betroffene über ihre Gewalterfahrungen sprechen, ganz schnell das Thema der Unschuldsvermutung vorgeschoben wird und damit eben vermeintlich suggeriert wird, dass man überhaupt nicht über den vermeintlich gewaltausübenden Teil sprechen darf, geschweige denn ihn einbeziehen darf, dass er Verantwortung für das, was er getan hat, übernehmen darf. Und von all den Fällen, ich denke, das kann auch Frau Menzen vielleicht auch noch mal aus ihrer Sicht bestätigen, ist es ja oft so, dass die ganzen Fälle, auch die in den Beratungsstellen unterwegs sind, niemand traut sich ja da auch Anzeigen tatsächlich zu machen. Oder was heißt niemand, aber eine sehr hohe Anzahl von Betroffenen kommt ja gar nicht erst dazu, die Gewalt anzuzeigen. Es kommt öfters vor. Ja, weil es nämlich öfters auch vorkommt, dass wenn es eine einfache Körperverletzung ist im Rahmen der häuslichen Gewalt, dann kann es durchaus auch vorkommen, dass die Staatsanwaltschaft das Ganze aus Mangel öffentlichen Interesses einstellt. Das ist natürlich ein verheerendes Signal auch.
Sagen Sie es bitte nochmal, das muss man
aus Mangel öffentlichen Interesses, so nennt sich die Begründung. Und es gibt auch ein ganz tolles Format vom... Das ist ein Radio-Feature, Ihre Angst spielt keine Rolle, vom Deutschlandfunk. Mhm. Und das finde ich ganz toll, weil dort eben auch, also es ist ein Tipp auch nochmal von mir, weil da eben wirklich auch Fälle von häuslicher Gewalt aufgerollt werden, die genau auch diese Betroffenen begleiten in den verschiedenen Prozessen, die am Ende aber oft leider die Prozesse verlieren, weil wie soll ich dann nachweisen, dass mir häusliche Gewalt widerfahren ist? Also nicht jeder hat eben die Möglichkeit oder nutzt die Möglichkeit, ja alles zu dokumentieren, was eben passiert ist. Und oft ist es leider dann eine Frage von Aussage gegen Aussage. Und sehr oft stellt sich eben tatsächlich auch gesellschaftlich viele Menschen stellen sich gesellschaftlich dann einfach auch auf die Seite der gewaltausübenden Personen, weil niemand so ganz akzeptieren will, dass es ein strukturelles Problem ist und eben doch so viel Gewalt ausgeübt wird.
Mhm. Weil Sie gerade gesagt haben, vergessen oder sind nicht in der Lage, das zu dokumentieren. Frau Böhm hat ja vorhin schon gesagt, was aus ärztlicher Sicht dokumentiert werden kann, ne? Auf Wunsch auch der Frau. Woran denken Sie, wenn Sie über mangelnde Dokumentation reden?
Daran, aber auch generell, wie soll ich dann psychische Gewalt nachweisen? Mhm. Wie soll ich dann nachweisen, dass andere Dinge getan werden ohne meine Einwilligung oder mit einer Einwilligung, die aber eigentlich erzwungen ist, weil ich Angst habe vor weiterer Gewalt? Also das ist so tief verankert, dass es hier auch nicht immer um knallharte Beweise quasi gehen kann, wenn der Zweifel immer erstmal besteht, dass man der Betroffenen nicht glaubt. Und das ist ja etwas, wofür wir als Vertretung eben der Fachkräfte und eben der Einrichtung stehen, dass der Schutz der Betroffenen und auch das Wir glauben dir ganz an erster Stelle stehen muss, weil niemand von den Betroffenen hat etwas davon, sich öffentlich oder auch im Freundeskreis zu bekennen, dass sie oder er Gewalt erlebt hat.
Ich habe mal geschaut, da ging es jetzt nicht um sexuelle Gewalt und Vergewaltigung, sondern es ging um, ja, das muss man ja immer wieder neu diskutieren, was ist der Unterschied zu sexueller Belästigung? Ja, und habe nach dem Rechtsstand geschaut. Nach derzeitigem Recht ist sexuelle Belästigung in Deutschland nur unter bestimmten Umständen strafbar. Laut Paragraf 184i Strafgesetzbuch droht eine bis zu 2-jährige Haftstrafe, wenn jemand eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt. In besonders schweren Fällen drohen bis zu 5 Jahre Haft, kommt es nicht zu einer körperlichen Berührung. Und das ist, glaube ich, das, was Sie gerade gesagt haben, dass die psychischen Belästigungen da nicht involviert sind, kommt es nicht zu einer körperlichen Berührung, kann dieser Paragraph nicht angewendet werden.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel.
Jetzt ist heute hat die EU beschlossen, dass es eine allgemeingültige Definition von Vergewaltigung geben soll, ne? Das ist heute in Brüssel passiert. Was bedeutet das jetzt für Sie in Ihrer Arbeit?
An wen geht die Frage?
Frau Rechenberg, ich war noch bei Ihnen, Entschuldigung. Es ist immer so, wenn Menschen nicht hier sind, dann ist es immer ein Tick schwieriger, Frau Rechenberg.
Also erstmal ändert sich natürlich für die Einrichtung nicht viel, weil...
Ich meine jetzt in rechtlicher Hinsicht auch. Stärkt das irgendjemanden?
Also natürlich sind solche Bekenntnisse auch gerade auf EU-Ebene immer eine Stärkung und ein tolles Signal. Ich bin nur unsicher, inwiefern... wir haben auch jetzt viele Gesetze und wir haben auch jetzt die Istanbul-Konvention, die schon seit vielen Jahren in Kraft getreten ist. Und trotzdem werden Gesetze auch jetzt, die jetzt schon bestehen, nicht immer so angewandt, wie sie angewendet werden könnten. Also gerade bei der Istanbul-Konvention ist es ja so, es gibt eine umfassende Anzahl von Paragraphen, die auch Deutschland vorlegt, was zu tun wäre, um Frauen vor Gewalt und häuslicher Gewalt, partnerschaftlicher Gewalt, verschiedenster Formen von Gewalt zu schützen. Und deswegen ist es auch hier ein tolles Bekenntnis. Aber ich denke, es wird sich jetzt von heute auf morgen in dem Alltag der Frauen und auch in der Möglichkeit, welche Rechtswege sie gehen können, tatsächlich aktuell jetzt nicht von heute auf morgen was ändern. Das ist meine Einschätzung dazu.
Alles in allem klingt das jetzt nicht sehr motivierend.
Ich denke, dass das, was wir nicht vergessen sollten, ist, dass wir uns nicht nur auf Strafrecht und Recht und Justiz beziehen dürfen. Also das ist ein sehr wichtiger Apparat und ich bin natürlich dafür, dass auch diejenigen, die Gewalt ausüben, natürlich auch zur Verantwortung gezogen werden sollen. Aber viele Betroffene melden uns auch zurück, dass das, was sie sich wünschen, ist, dass sie in Ruhe gelassen werden, dass sie ein gewaltfreies Leben leben können und nicht, dass der Täter, der vielleicht auch noch der Vater der Kinder ist, für immer und ewig im Gefängnis sitzen soll. Das sind manchmal Vorstellungen von Menschen, die ein bisschen weiter weg von der eigentlichen Realität sind, was sich auch insbesondere Betroffene wünschen. Und wenn wir wissen, jede vierte Frau ist einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen, ist es wahrscheinlich auch jeder vierte Mann mehr oder weniger. Und manchmal sind ja auch Männer sozusagen in dem Fall dann ja Wiederholungstäter. Die haben dann nach der Trennung eine andere Partnerschaft, in der sie Gewalt ausüben. Dann kennen wir ja genauso viele Männer. Ich möchte ja gar nicht, dass all diese Männer nur mit gerichtlichen Strafen im Rahmen des Strafrechts belangt werden, sondern ich möchte, dass sie die Gewalt aufhören, dass sie aufhören, Gewalt auszuüben. Und ich denke, diese Thematik, wie können wir eben gerade Gewaltausübende dazu bringen, Verantwortung zu übernehmen, die ist größer als nur Strafrecht. Und deswegen habe ich da auf jeden Fall auch Hoffnung. Ich denke aber, dass gerade dieses gesellschaftliche Bewusstsein von was ist Gewalt und wie schauen wir gemeinsam da drauf, kann ein viel größeres Potenzial sein, als immer mehr und weitere Strafen oder andere Gesetze zu fordern.
Frau Menzen, wie sehen Sie denn das?
Ich würde da zustimmen. Allerdings denke ich, dass es schon die Ebene gibt, dass es ist ja ein Wechselspiel, also dass Gesetze auch was wieder mit dem gesellschaftlichen Denken machen. Deswegen bin ich schon immer eine Verfechterin dafür, dass die Sachen auch in den Gesetzen dann so
formuliert sind.
Genau, auch so formuliert sind und man es theoretisch anzeigen könnte. Und nochmal zurückzukommen zu dieser Ja-heißt-Ja-Debatte. Ich hoffe wirklich, dass es in Deutschland auch quasi umgesetzt wird. Ich kenne mich in dem Bereich jetzt nicht hundertprozentig aus. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber es gab jetzt vor kurzem, schon ein bisschen länger her, in Dresden ein Theaterstück, Prima Facie. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Da ging es genau darum, dass quasi in Vergewaltigungsprozessen also dieser Rechtsbegriff bedeutet irgendwie, dass man immer davon ausgeht, dass man etwas gewohnheitmäßig so macht, wie man es halt macht. Das heißt, ich bin in einer Beziehung und normalerweise ist es normal, Sex zu haben. Deswegen, wenn ich jetzt anklage und dann sage, naja, ich habe da ja Nein gesagt und ich das nicht beweisen kann, dann kommt dieser Prima Facie und dann wird davon ausgegangen, naja, der musste ja davon ausgehen, dass es jetzt auch für dich okay war. Weil man ist ja in der Beziehung und da ist das ja normal. Und ich glaube, genau das kann durch dieses Ja heißt Ja und vielleicht würde das sogar noch größere Wellen schlagen. Ich weiß nicht, für was dieses Prima Facie noch alles gilt oder ob das nur da ist, damit kenne ich mich jetzt nicht aus, aber dass genau das ausgehebelt werden kann. Und ich glaube, das wäre für alle Betroffenen, die jetzt schon diese Anzeigen machen, zumindest ein Weg dahin, dass dann auch verurteilt wird und man nicht einfach nur die Belastung des Gerichtsprozesses hatte, alles wieder hochgeholt hat, wieder vielleicht sich selbst dadurch retraumatisiert hat, niemand hat einem geglaubt und am Ende wird es nicht mal verurteilt sozusagen.
Gibt es denn nach so einer Gewalterfahrung eine Möglichkeit, ein gewaltfreies Leben zu führen? Auch als, sag ich mal, auch als Täter?
Also ich bin jetzt ja tatsächlich mehr, also ich habe nicht viel Kontakt zu TäterInnen. Das ist dann ja mehr die Täterberatungsstellen. Ich gehe davon aus, dass jeder Mensch die Chance hat, ein gewaltfreies Leben zu führen. Deswegen mache ich die Arbeit, weil ich denke, das ist ein Lernprozess. Das hat auch viel mit Wissen und Lernen zu tun. Und das kann, das traue ich erstmal jedem Menschen zu.
Mhm. Frau Böhm, wie Sie, Ihre Meinung?
Ich glaube das auch. Also da stimme ich voll und ganz zu. Ich glaube wirklich, was ich vorhin schon gesagt habe, dass, dass sowohl die Gesellschaft und die Prävention da ans Licht geholt werden muss, dass wir immer auch an die sogenannte Gewaltspirale denken müssen. Also dass wir, so wie wir aus welchen Familien wir kommen, aus Familien, wo Gewalt angewendet wurde, dass dann ganz oft, nämlich zu 80%, die Kinder wieder Täter oder Opfer werden. Ne? Mhm. Also dass man das durchbricht, durch Education, also durch Lehre, durch Lernschulen in der Schule, durch konfliktfreie, also wie löse ich konfliktfrei, also wie löse ich gewaltfrei einen Konflikt, dass man das sozusagen mehr durchdringt, dass das in den Schulen schon gelehrt wird, wie geht man miteinander um, wie kann ich respektvoll mit meinem Mitmenschen umgehen. Und dann glaube ich auch, sollten wir, das ist jetzt so ein Wunsch von mir, dass wir dass die Männer auch sehen, dass sie auch von dem Feminismus was haben. Ne? Also was haben wir denn jetzt hier für Männerbilder entwickelt? Ne? Also die schlagen, die hören, lauschen ihren Frauen nach, die machen dieses, die machen jenes, die verstecken Tracker in den Taschen und so weiter. Also das ist ja auch so und das wirft ja auch kein schönes Bild. Ne? Und deswegen, dass eben auch Männer sich für Feminismus interessieren, für Geschlechtergerechtigkeit, für Gerechtigkeit überhaupt in der Gesellschaft. Das wäre so mein Wunsch. Und dass wir, dass die eine Lösung könnte sein, wir bauen 1 Million Frauenhäuser. Ne? Also und trennen vielleicht am Ende die Frauen von den Männern oder so. Das ist, glaube ich, der Endausschlag. Ne? Aber wenn wir versuchen, wieder zusammenzukommen, dann muss, glaube ich, diese Geschlechtergerechtigkeit hergestellt werden und die eben auch von Seiten der Männer. Und ich glaube, dass das Bewusstsein zu wecken bei den Männern, dass Feminismus auch ihnen gut tut. Dass nämlich dieses
Feminismus heißt ja Gleichstellung.
Es heißt Gerechtigkeit eigentlich, ne? Genau so. Dass das auch ihnen gut tut. Ne? Und dass dieses furchtbare Bild von Männern, dass das eben von innen heraus, ne? Also nicht bloß aufgeklebt wird, sondern dass man eben von innen heraus, dass der Mann ein Partner ist und kein von vornherein. Also, dass nicht jeder vierte Mann seine Frau schlägt, ja, dass wir da hinkommen.
Okay.
Ich hätte noch eine Ergänzung, weil ich glaube, am Ende passt es genau zu der Thematik Prävention und wie reden wir über Gewalt oder auch über unsere Strukturen. Und da gibt es einen bekannten Strafrechtsforscher, der heißt Tobias Singelnstein. Er hat selber gesagt, Strafrecht kann nicht eine Sozialisation ersetzen, bei der die grundlegenden Werte und Normen vermittelt werden. Mhm. Und das ist genau die Thematik, weil er nämlich damit auch sagen will, dass das Strafrecht eben auf einzelne Fälle schaut und ein individuelles Fehlverhalten bewertet. Und er sagt aber eben auch, dass das, worüber wir sprechen, also bei der häuslichen Gewalt, das ist ja ein Ergebnis gesellschaftlicher Strukturen. Also Geschlechterverhältnisse, eben Männlichkeitsbilder, wie Frau Böhm ja auch angedeutet hat, und ja auch ungleiche Machtverhältnisse. Und diese lassen sich eben einfach nicht über das Strafrecht allein lösen. Und es gibt ja auch die sogenannte Täterarbeit oder Arbeit mit Gewaltausübenden in Sachsen. Und auch hier wäre, ne, wir haben ja vorhin schon den Infoblog gestartet zum Thema, was mache ich dann, wo finde ich dann Hilfe, wenn ich Gewalt erfahre. Aber genauso gibt es auch Hilfe und Angebote für diejenigen, die Gewalt ausüben. Und auch für diejenigen, die sagen, ich merke das und das, oder mir wird ein Hinweis gegeben und da muss auch noch nichts ich muss auch nicht warten, bis Schlimmeres passiert, sondern auch dafür sind diese Täterberatungsstellen da. Also auch sogenannte Selbstmelder, die sagen, ich möchte mich mit meinem Verhalten auseinandersetzen, diese Männer eben auch zu beraten.
Mhm. Stefan Wiegand ist in der Zwischenzeit wieder zu uns gekommen mit Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Was ist noch reingekommen, Stefan?
Von Bernd beispielsweise kam eine Wortmeldung. Hallo ihr Lieben, sehr gute Sendung. Ich höre euch aufmerksam zu. Verschlägt es mir gleich die Stimme. Zum Thema hätte ich nur eine Frage. Inwieweit werden kulturelle Unterschiede in den Statistiken berücksichtigt? Kann man dazu was sagen?
Frau Böhm, Frau Rechenberg?
Also kulturelle Unterschiede werden nicht berücksichtigt. In den Statistiken wird schon erfasst Migrationshintergrund, genau, aber das sagt ja erstmal gar nichts über das aus, was man kulturell gelernt hat.
Ist es bisweilen, das ist ein zweiter Teil dieser Frage, ist es bisweilen so, dass man natürlich versuchen muss, an auch Familien in einem gewissen sozialen Milieu, an die auch ranzukommen, dass man mit denen zum Kontakt aufnehmen kann und dass man dort überhaupt aktiv werden kann?
Also das haben wir, glaube ich, gelernt, dass das soziale Milieu nicht das Ausschlaggebende ist. Ne? Es gibt ganz liebevolle Beziehungen in ganz ökonomisch
schwierigen
Verhältnissen. Ich habe immer so ein Problem mit sozial. Ne? Also es sind ökonomisch schwach, nicht sozial schwach. Ne? Und dass es ganz liebevolle Familien im Sozial- und dass es hochtoxische Männer in den allerobersten Gehaltsklassen gibt. Ne? Also das kann man, glaube ich, so nicht sehen. Ne?
Ich würde auch eher sagen, dass es andersrum ist. Also es ist viel, also die Jugendämter oder alle Hilfestrukturen sind viel mehr in ökonomisch schwachen Familien drin als in gutgestellten. Oder je reicher man ist, desto weniger guckt irgendwer hin. Und deswegen ist auch dort das Potenzial für Vernachlässigung und alle möglichen Gewaltformen aus meiner Sicht immer viel höher eigentlich, weil da halt nicht alle auf einmal drauf gucken und was zu sagen haben.
Stefan?
Dann hat uns ein User anonym in unseren Chat 4 Worte geschrieben, bin jahrelang geschlagen worden. Das sind dann halt auch solche Momente, die zu so einer Sendung mit dazugehören und ohne, dass wir da jetzt aktiv werden können. Aber die Hilfsangebote sind ja genannt worden in der Sendung und ich denke, so eine Exit-Strategie sollte man dann tatsächlich in Betracht ziehen. Marco aus Torgau hat geschrieben, dass er in jedem Fall die Polizei alarmieren würde, wenn er eine Auffälligkeit sieht und damit auch einen Punkt aufgemacht, der in der Sendung natürlich schon thematisiert wurde, aber wie kann man so etwas vielleicht reparieren, wenn man jemanden Unrecht getan hat. Weil viele haben dann auch Angst davor, dass sie ihren sozialen Umfeld.
Du meinst
Spuren
als Außenstehender oder so,
genau,
wenn man zu weit, also in dem Moment zu weit gegangen ist oder so. Verstehe.
Ich denke immer bei der Polizei, also das, was ich jetzt sozusagen aus der Frauenhausarbeit mitbekomme, ist eher quasi andersrum, dass die Polizei kommt. Irgendwer hat die Polizei gerufen, man hat selbst die Polizei gerufen, die kommt. Und dann trauen sich die Frauen oder die Betroffenen, also bei uns sind es ja die Frauen, nicht zu reden und es passiert eigentlich nichts. Deswegen, ich weiß, es gibt auch den Fall, dass man dadurch Situationen verschärfen kann, aber ich denke immer, eigentlich entschärft man eher die Situation und deswegen würde ich auch immer eher ermutigen, die Polizei zu rufen und dann genau, gibt es ja eher diese soziale Ebene, dass man sich jetzt schämt, dass die Polizei gekommen ist. Das ist halt nochmal was anderes.
Ach, das gehört dann wohl dazu zum Leben.
Man kann auch anonym die Polizei rufen, das muss man eben auch dazu sagen. Und dann ist diese Schwelle erstmal ganz, ganz niedrig. Also die Polizei muss auch handeln, wenn sie anonym informiert wird.
Und dann hat Andrea uns eine Nachricht geschickt und sie meinte, dass sie es, wenn sie mit wachem Auge durch die Stadt geht und so beim Einkaufen ist, dass sie häufig sieht, dass so Familien aus ihrer Sicht nicht ganz intakt sind. Also, dass jemand sich mit Handys beschäftigt, dass Kinder irgendwie nicht beachtet werden, dass Menschen nicht rücksichtsvoll miteinander umgehen und so. Und sie hat sich dann so gefragt, ist das jetzt nur meine Wahrnehmung oder ist das vielleicht auch ein Teil, dass wir uns gegenseitig ein bisschen voneinander entfernen und dass wir nicht mehr darauf achten, dass alle in der Familie quasi sorgenfrei ins Bett gehen am Abend.
Ich glaube, das ist Stoff für die nächste Sendung.
Ja, ich finde das aber ganz interessant, dass solche Assoziationen halt damit wachgerufen werden.
Das ist ein weites Feld, ja, auf alle Fälle. Schaffen wir noch eine Anmerkung, oder?
Naja, also es hat zum Beispiel, Thomas hat geschrieben, manchmal sieht man schon am Gesichtsausdruck, aber wer schaut Kindern schon so oft ins Gesicht und Jugendlichen, was dann tatsächlich passiert, wie respektvoll oder wenig respektvoll sie umgehen. Und er meinte dann, er ist mit seinem E-Rollstuhl dann schon manchmal dazwischen gefahren und hat verhindert, dass die Gewalt noch weiter eskaliert. Also so viel bürgerschaftliches Engagement ist dann halt auch zu sehen unter unseren Hörern.
Okay, genau. Das geht jetzt aber dann quasi nicht der Bereich der häuslichen Gewalt, sondern eher Jugendliche prügeln sich auf der Straße.
Naja, aber nichtsdestotrotz, also wenn die Gewalt auf einer Straße irgendwo eine Rolle spielt, dann liegt die Assoziation zumindest nicht außerhalb jeglicher Lebensrealität, dass das in einem anderen Bereich...
Das hatten wir vorhin schon, so diese Normalisierung von Gewalt in der Unterhaltung, im Umgang miteinander oder so. Ich glaube, das spielt da alles mit rein. Ja, ich muss jetzt langsam zum Ende hinführen, weil die Zeit drängt. Ich möchte mich erstmal bei Ihnen bedanken, Ronja Menzen von Wegweiser e.V., dem Schutz- und Beratungszentrum Land in Sicht aus dem Landkreis Leipzig. Danke an Ulrike Böhm, Fachärztin und Sachverständige für Rechtsmedizin, ebenfalls in Leipzig. Und danke auch an Lisa Rechenberg von der Landesarbeitsgemeinschaft Gewaltfreies Zuhause Sachsen e.V. Genau auf dieser Homepage, nämlich www.gewaltfreieszuhause.de, finden Sie nochmal alle Infos.
Punkt Info.
Sehen Sie? Gut, dass ich sage. Also gewaltfreieszuhause.info. Dort sind nochmal alle Beratungsstellen und Kontaktangebote in Sachsen aufgelistet für alle, die das interessiert und mehr darüber wissen wollen. Ansonsten, ja, danke ich Ihnen fürs Zuhören. Und das war's für heute. Die nächste Dienstags-Direkt-Podcast-Folge dann in genau einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was ganz anderes.
Bei uns gibt's einen fliegenden Besen.
Steht hier in der Ecke.
Ein Zauberbuch.
Pass ich immer gut drauf.
Hey, Pfoten weg, das ist meins.
Und verrückte Erfindungen.
Vom Hopsestuhl über die Nebelabsaugmaschine.
Bis hin zum springenden Ranzen.
Es gibt nichts, was es bei uns nicht gibt. Krümel, der Podcast.
Für alle kleinen Großen.
Und alle großen kleinen.
Wo Zauberbücher und fliegende Besen ganz normal sind. Von MDR Sachsen für alle Krümel.
Krümelgeschichten in der ARD Sounds App.